Der Marathon der externen Predigten bei mir ist halbwegs abgeschlossen. Darüber bin ich sehr dankbar. Ich habe euch echt vermisst und bin froh, heute wieder hier sein zu können. Ich finde es aber doof, dass ich gefühlt immer nur zum Predigen hierher komme. Das ist nicht Programmbestandteil, das hat sich jetzt einfach so ergeben. Und nächsten Sonntag werden meine Frau und ich fehlen, weil wir unseren 35. Hochzeitstag einfach mal irgendwo nett verbringen. Und keiner weiß wo. Also einer weiß es natürlich. Von daher nächsten Sonntag werden wir nochmal fehlen. Aber dann kommt, ja gut, dann kommt wieder Jungschaft-Freizeit und anderes. Es war so lustig, wie du formuliert hast, Stefan. Lasst uns für den Prediger beten. Das ist immer hilfreich, aber idealerweise macht ihr das im Vornherein. Also nicht erst 3 Minuten, bevor er dann mit seinen ersten Tönen beginnt. Und wenn ihr möchtet, ich habe eine schwierige Veranstaltung, zu der ich eingeladen wurde. Ich werde im November in Trimbach sein. Der Einzige, der den Ort vielleicht schon mal gehört hat, bist du, weil das liegt in der Schweiz, aber ist vermutlich auch ein kleinerer Ort. Ich weiß noch nicht mal, welcher Kanton, und ich hoffe, deutschsprachige Schweiz, weil mein Italienisch ist ganz schlecht und mein Französisch, außer Croissant und Baguette, kommt da nichts darüber. Und ich soll dort zusammen mit Dr. Erik Juncker Vorträge halten. Er macht die beiden wissenschaftlichen Vorträge, Biologe seit Jahrzehnten und ist halt jemand, der daran glaubt, dass die Schöpfung durch Gott geschaffen wurde und nicht durch Zufälle oder irgendwelche Mechanismen. Und ich soll den biblischen Teil übernehmen. Und da habe ich schon so ein bisschen Muffensausen, ganz ehrlich gesagt. Und gestern Abend sollte ich dann spontan noch die Themen liefern, weil sie einen Flyer drucken wollen. Und ich hatte noch nicht mal ein Konzept. Wie soll ich jetzt die Überschriften nennen von etwas, wo ich nicht mal ein Konzept habe? Und als ich dann mein mittlerweile gesammeltes Material mal zusammenstellte und Überschriften mir ausdachte und sich die dem Einladenden schicken wollte, stellte ich fest, dass ich das Thema ganz anders verstanden habe als Sie. Also der Auftraggeber hat gesagt, rede zu dem Thema, und ich habe das Thema so verstanden. Da stecken die gleichen Wörter drin, aber es sind unterschiedliche Blickwinkel. Ich habe vorhin Muffensausen. Ich hoffe, dass Sie Ihr Thema schlecht formuliert haben und mein Verständnis des Themas richtig ist, weil dazu kann ich gerade noch was sagen. Aber wenn Ihr Verständnis richtig ist, also betet einfach für mich, dass da für die Geschwister in der Schweiz was Gutes bei rumkommt. Das ist eine kleine Veranstaltung. Ich weiß nicht, wie viele Leute kommen, aber ich bin trotzdem tierisch aufgeregt. Ich möchte gerne mit euch heute über ein Thema reden, das mir und eigentlich uns als Ehepaar sehr am Herzen liegt, und zwar das Thema Ratgeber. Und die Predigt titelt ein bisschen plakativ: Suche dir nicht nur Ratgeber, sondern suche dir die richtigen Ratgeber. Und ich muss sagen, aufgrund unserer Lebenserfahrungen, jüngeren Lebenserfahrungen, habe ich gerade die jüngeren Kaliber hier vor Augen. Und die älteren Kaliber sind auch gemeint, aber unser Herz schlägt für die, die jetzt gerade so aus dem, ich laufe immer an Papas und Mamas Hand, ich gehe in das sogenannte Erwachsenenleben, ich löse mich ein Stück weit von Mama und Papa, die natürlich mich immer eingeengt haben in meinen Freiheiten, die ich meinte zu haben. Und jetzt treffe ich eigene Entscheidungen. Irgendein Gesetzgeber hat das Alter mal auf 18 gesenkt und deswegen darf ich plötzlich alles selbst entscheiden. Aber bin ich denn eigentlich fit genug, Entscheidungen zu treffen? Und da möchte ich euch jüngeren Leuten, von denen jetzt nicht so wahnsinnig viele im Raum sind, aber doch auf jeden Fall etwas mitgeben. Und das Schöne ist, es gilt für uns alten Kerle, Grauen und Kerlinnen genauso. Also wir brauchen gute Ratgeber. Denn unser eigenes Herz ist trügerisch. Das ist ein Zeichen, das ist eine Aussage der Schrift, dass das Herz, unser eigener Antrieb, ganz schön oft in die falsche Richtung uns manövriert. Und deswegen ist es gut, wenn wir nicht nur Ratgeber haben, sondern die richtigen Ratgeber haben. Ich möchte aber mit einem biblischen Ereignis starten, um das Problem mal richtig auf die Spitze zu tragen. Und ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, schon mal 1. Könige Kapitel 12 aufschlagen. Das Buch 1. Könige, eher weiter vorne in der Bibel zu finden, und dort Kapitel 12, und ich werde gleich mit euch die Verse 1 bis 19 lesen. Aber bevor wir den Text lesen, möchte ich für euch, die mit der biblischen Geschichte vielleicht nicht ganz so sattelfest sind, den Hintergrund erläutern. Also wir kennen alle König David, oder die meisten von uns kennen König David, der einfach ein von Gott gesegneter Mann war. Mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen, mit seinen Sünden, aber er hat einfach durch den Segen Gottes das Volk tatsächlich in eine sehr, sehr gute Zeit geführt. Und dann starb König David und sein Sohn Salomo wurde König. Und von Salomo kennen wir bis heute diese salomonische Weisheit, ein Mann, der von Gott ganz, ganz viel Weisheit geschenkt bekommen hat. Und diese Weisheit hat dazu geführt, dass er viel Reichtum erworben hat, dass er wunderbare Bauwerke bauen konnte und dass man ihn grundsätzlich als einen von Gott gesegneten König in Erinnerung hat, oder? Also eigentlich würden wir bei Salomo den Daumen heben. Die ehrliche Bibel berichtet uns aber auch über die Kehrseite von Salomo. Und zwar insbesondere, da sind wir dann ein bisschen unsicher von der Zeitlinie, wann was genau passiert ist, aber vermutlich gegen Lebensende hat Salomo falsche Fehler gemacht, also Doppelfehler. Er hat eine Ehepolitik gewählt, das machte man als König seiner Zeit. Man hat alle möglichen Frauen geheiratet, die dann Töchter waren von irgendwelchen Verbündeten. Man hat einen Harem aufgebaut. Er hat heidnische Frauen geheiratet, also Frauen, die nicht aus Israel, aus dem Zwölfstämmereich kamen. Und diese heidnischen Frauen haben ihn, so wie es schon von Mose angekündigt war, so wie es von den Propheten bekannt gegeben wurde, diese Frauen haben ihn zum Götzendienst verleitet. Das ist jetzt nicht so Frauen gleich Götzendienst, aber diese Frauen haben ihn zum Götzendienst verleitet. Und dann heißt es an einer Stelle in der Schrift, und Jahwe wurde zornig über Salomo, weil er sein Herz von Jahwe, dem Gott Israels, abgewandt hatte. Also Salomo hatte nicht nur Weisheit, sondern hat auch in seiner Weisheit falsche Entscheidungen getroffen. Und dementsprechend war die politische Wahrnehmung von Salomo in seinem Volk nicht so wahnsinnig begeistert. Wir werden gleich davon lesen. Salomo hat seinem Volk nämlich ganz schön Lasten auferlegt. All das, was wir heute als Einkommensteuergesetz kennen, ja, er hat richtig viel Steuern aus dem Volk rausgepresst und er hat etwas gemacht, was wir heute so nicht mehr kennen, Frondienste hat er auferlegt. Frondienste heißt, da werden so und so viel 1000 junge Männer angefordert und die müssen kommen und dürfen dann unentgeltlich für den König irgendwas bauen. Er hat dann zum Beispiel mal 30.000 Mann auf einem Block angefordert, die dann übers Jahr verteilt für ihn bestimmte Dinge bauten. Und stellt euch vor, wenn eure Kinder einfach mal für ein paar Monate abgezogen werden. Also ich will das nicht mit dem Wehrdienst vergleichen, aber von der Idee her geht es in die gleiche Richtung. Der Staat sagt und du musst schicken. Und das ist eine Last, die auf dem Volk lag. Und das vielleicht als Hintergrund, wenn wir jetzt 1. Korinther 12 miteinander lesen. Ich würde sie nach der neuen evangelistischen Übersetzung vorlesen. Lest ihr gerne in euren Bibelübersetzungen. Wir haben Schlachter im Raum, Neue Genfer. Wir haben Elberfelder, vermutlich die meisten haben 85, manche 2006. Also wir haben so viele Bibelübersetzungen im Raum. Ich kann nicht deine vorlesen, also natürlich deine, ja, aber nicht eure. Ich lese die neue evangelistische vor, die kann man gut zuhören. Rehabeam reiste nach Sichem. Also kurz vorher, das habe ich vergessen zu sagen, Salomo ist gestorben. Das ist der Auslöser, der Trigger. Jetzt, Salomo ist gestorben, was passiert? Rehabeam reiste nach Sichem, denn ganz Israel war dorthin gekommen, um ihn als König zu bestätigen. Als Jerobeam, Achtung, anderer Name, Rehabeam, jetzt kommt Jerobeam ben Nabat davon hörte, kehrte er aus Ägypten zurück, wohin er vor Salomo hatte fliehen müssen. Nun ließen die Israeliten ihn rufen. Da stellte er sich vor die Volksversammlung Israels und sagte zu Rehabeam, dein Vater, Salomo, dein Vater hat uns ein hartes Joch auferlegt. Erleichtere uns jetzt die Last, die dein Vater uns aufgebürdet hat und seine harte Zwangsarbeit. Dann wollen wir dir untertan sein. Kommt in 3 Tagen wieder zu mir, erwiderte Rehabeam. Als das Volk gegangen war, beriet sich König Rehabeam mit den Alten, die bereits im Dienst seines Vaters Salomo gestanden hatte. Er fragte sie, was ratet ihr mir? Welche Antwort soll ich dem Volk geben? Sie sagten, wenn du ihnen heute zu Willen bist, wenn du ihnen entgegenkommst und freundlich mit ihnen redest, werden sie dir immer gehorchen. Doch, Vers 8, er verwarf den Rat der Alten und fragte, ich ergänze seine Altersgenossen, die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren und jetzt in seinem Dienst standen. Was ratet ihr mir? Was sollen wir diesem Volk sagen, das von mir verlangt hat, das Joch zu erleichtern, das mein Vater auf sie gelegt hat? Da sagten ihm die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren, merkt ihr, wie das betont wird? Junge Leute, die mit ihm aufgewachsen waren, seine Altersgenossen. Dem Volk, das von dir verlangt, das schwere Loch zu erleichtern, das dein Vater ihnen auferlegt hat, sollst du sagen, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Denkt nicht zu lange über die Metapher nach, völlig unwichtig. Mein Vater hat euch eine schwere Last aufgeladen, ich werde sie noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich werde es mit Stachelpeitschen tun. Am dritten Tag kamen Jerobeam und das ganze Volk wieder zu Rehabeam, wie der König ihnen gesagt hatte. König Rehabeam gab ihnen eine harte Antwort. Er verwarf die Empfehlung der Alten und richtete sich nach dem Rat der jungen Leute. Er sagte, mein Vater hat euch eine schwere Last aufgeladen. Ich werde sie noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich werde es mit Stachelpeitschen tun. Der König hörte also nicht auf das Volk. Jahwe hatte es so gefügt, um das Wort wahrzumachen, dass er, Jahwe, durch Ahia von Shiloh zu Jerobeam ben Nabat gesprochen hatte. Die Israeliten begriffen jetzt, dass der König nicht auf sie hören wollte und riefen als Antwort, was geht uns Davids Sippe an? Was geht uns deine Familie an? Isais Sohn gehört nicht zu uns. Auf nach Hause Israel! Mag Davids Sippe doch sehen, wo sie bleibt. Dann gingen sie wieder nach Hause. Rehabeam wurde also nur über die Israeliten König, die sich in den Städten Judas angesiedelt hatten. Noch von Sichem aus hatte der König Hadoram den Beauftragten für die Zwangsarbeit zu den Israeliten geschickt, aber die hatten ihn zu Tode gesteinigt. König Rehabeam selbst konnte gerade noch seinen Wagen erreichen und nach Jerusalem entkommen. So sagten sich die Nordstämme Israels vom König David los und sind bis zum heutigen Tage von ihm getrennt. Das ist das, was man grundsätzlich die Reichsteilung nennt. Unter David ein geeintes Reich, unter Salomo ein gereintes Reich, ein auch sehr ausgeweitetes Reich. Und ab hier werden wir immer wieder von Israel, dem Nordreich, reden, 10 Stämme, und dem Südreich, was größtenteils von Juda gebildet wird und deswegen Juda auch genannt wird, und dem kleinen Benjamin an Bord noch. 2 Stämme im Süden, Südreich, 10 Stämme im Norden, Israel, Juda. An dieser Teilung haben sie sich nie wieder erholt. Den Jüngeren unter euch möchte ich zunächst erstmal den Disclaimer rüberschieben. Es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, wenn junge Leute was sagen, ist es Schrott, und wenn alte Leute mit grauem Haar was sagen, dann ist das immer fehler- und tadellos. Überhaupt nicht. Wir werden noch andere Beispiele haben, wo wir auch die Alten schlechten Rat geben können. Und wo junge Leute, oder genauer gesagt ein junger Mann, guten Rat gibt. Also von daher, bitte entspannt euch, es ist jetzt nicht das Jugendbashing angesagt und nur die Alten haben recht. Ich finde es so faszinierend, dass hier halt einfach 2 Ratgebergruppen sind. Gleiches Problem, gleiche Situation, gleiche Informationslage, widersprüchliche Antworten. Und der Ratsuchende muss sich für eine der beiden Gruppen entscheiden. Und das ist, glaube ich, die Situation, in denen wir häufiger stehen. Seltenst sind alle unsere Ratgeber einer Meinung, sondern oft kann man die in A und B, Rot und Grün, Junge und Mädchen oder vielleicht Jung und Alt einteilen. Der Bericht kommentiert das gar nicht so richtig. Also da steht nicht, der Rat war falsch. Es wird einfach nur beschrieben, dass das Volk versteht, okay, auf uns hört er nicht und daraufhin die Teilung entsteht. Es gibt noch diesen einen spannenden Vers, dass das von Gott so gefügt ist, das lasse ich heute völlig aus, dazu werde ich nichts kommentieren. Da können sich die Arminianer und die Calvinisten unter euch drüber unterhalten, aber ich habe es heute nicht zum Thema gemacht. Warum will ich über dieses Thema mit euch nachdenken? Weil wir zu oft in der Familie und in der Jugendarbeit gehört haben, ja, erzähl mal was zu Thema XY, darf ich mit meinem ungläubigen Freund zusammenleben, ist Sex vor der Ehe okay, was für Fragen so hochkommen, erzähl, was du denkst, aber ich habe Leute um Rat gefragt, wir haben unsere Ratgeber und die haben unseren Weg unterstrichen. Das haben wir zu oft gehört. Wir stehen von außen da und sagen, mag ja sein, dass du Ratgeber hast. Aber die Tatsache, dass du Ratgeber hast, sagt leider überhaupt nichts über die Qualität des Rates aus. Oder? Der hatte sogar 2 Ratgebergruppen. PricewaterhouseCoopers und Ernst & Young, um jetzt mal moderne Unternehmensberatungsgesellschaften zu nehmen. Und dummerweise haben sie unterschiedlichen Rat gegeben. Also nochmal, erste Lehre. Die Tatsache, dass du Namen aufschreiben könntest, meistens werden sie geheim gehalten, die Namen. Ich sag dir die Namen der Ratgeber nicht, aber ich habe da Ratgeber. Diese ominösen Ratgeber, Namen werden nicht genannt, weil sie genau wissen, nämlich der eine ist 14, der hat noch keine Ahnung von Tuten und Blasen und der andere ist 21, hat schon 2 gescheiterte Ehen hinter sich. Das sind doch keine Ratgeber, die du jetzt hier anfangen kannst. Deswegen werden die Namen einfach in so eine Cloud versteckt und in dieser Cloud sind die Ratgeber. Als wenn das Wort Ratgeber per se ein Qualifikationsmerkmal ist. Jeder, der einen Rat gibt, ist ein Ratgeber. Und der Rat kann völlig Schrott sein, oder? Es reicht nicht, Ratgeber zu haben. Es müssen die richtigen Ratgeber sein. Und wie ich eingangs schon mal sagte, Ratgeber per se sind richtig, also für sich gesehen sind richtig. In Sprüche 11, Vers 14 heißt es, wo es an Führung mangelt, fällt ein Volk. Zweiter Teil, Rettung aber ist in der Menge der Ratgeber. Also die Bibel steht positiv der Tatsache gegenüber, dass man sich Ratgeber nimmt und hier steht jetzt nicht, du musst 500 Ratgeber haben, ab dann ist alles in Ordnung, aber mehr als ein Ratgeber ist schon mal gut. In Sprüche 15, Vers 22, die Sprüche sind Weisheitsliteratur, es ist also gut, sie zu lesen und sich daran zu orientieren. In Sprüche 15, 22 heißt es, Pläne scheitern, wo keine Beratung ist, wo kein Ratgeber da ist. Aber durch viele Ratgeber kommen sie zustande. Also, Ratgeber, ja, meine Predigt ist nicht gegen Ratgeber, sondern suche dir Ratgeber. Auf jeden Fall. Weil du selbst nicht allwissend bist, das ist nur Jesus, weil du selbst dich über deinen eigenen Weg täuschen kannst, darauf gehe ich nicht genauer ein, ich habe vor 3-4 Monaten eine Predigt gehalten, mach die Wege Gottes zu deinen Wegen oder lass die Wege Gottes zu deinen Wegen werden, da habe ich das intensiv behandelt, dieses, dass wir uns selbst ganz schön selbst täuschen können. Deswegen ist es wirklich wichtig, Ratgeber zu suchen. Und es gibt positive Ratgeber. Schwiegerväter zum Beispiel können gute Ratgeber sein. Der berühmteste Schwiegervater im Alten Testament, also aus meiner Sicht, Jethro, woher hat es gesagt? 100 Punkte. Hinflug zum Mond hast du gewonnen. Wenn du die nächste Frage richtig beantwortest, kriegst du auch den Rückflug. Jethro oder Jethro, je nach Bibelübersetzung, in 2. Mose 18, Mose reibt sich auf. Mose hat so viele Aufgaben zu tun, das Volk wächst und wächst auch in ihrer Fähigkeit zu murren und sich mit dem Nachbarn zu streiten. Und alle kommen zu Mose gedackelt, damit er entscheidet, ob der Zelthaken ihm gehört oder ihm und ob es richtig war, das Brot dorthin zu legen. Also so ein Kleinkram. Und Jethro als Schwiegervater sieht das und sagt, du reibst dich auf. Es ist nicht gut für dich und es ist nicht gut für das Volk, dass du so arbeitest. Also ein Schwiegervater, der einfach auf den Schwiegersohn guckt, der Schwiegersohn ist ja über 80 übrigens, ja. Und dann sagt er ihm einen Rat, und im Vers 24 von 2. Mose 18 heißt es, und Mose hörte auf die Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er gesagt hat. Und das Ergebnis war Ordnung im Volk, Entlastung für den Mose. Das Volk kann wieder ordentlich nach vorne gehen. Es gibt gute Ratgeber. König David hat ein Geschehen. Da will David jemanden töten, der heißt Nabal oder Nabal, ich weiß nicht, wie das betont wird. Und die Person Abigail rät ihm, sich nicht mit Blutschuld zu belasten. Und David reagiert, gepriesen sei dein Verstand und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu kommen. David war also voll erregt, also aufgeregt innerlich und wollte einen Mord begehen und wurde durch den Rat Abigails davon abgehalten. Das heißt, der Rat hat vor Sünde gerettet. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir solche Ratgeber um uns scheren, die wir auch ein Stück weit an uns ranlassen. Also nicht nur unsere Schutzuniform immer anhaben und die Maske stellen, wo dann keiner mitkriegt, wie es dir gerade geht, sondern dass es Leute gibt, die wir ein Stück weit reinschauen lassen dürfen in das, was so unser Herz gerade antreibt, wo wir gerade dabei sind. Vielleicht erinnert ihr euch an die eine Szene, wo ich meinen Arbeitgeber verklagen wollte und ich Rat in der Gemeinde bei 3 oder 4 Brüdern gesucht habe und sie genau das Gegenteil geraten haben von dem ich völlig überzeugt war, dass es richtig ist. Sie hatten recht, ich nicht. Hiskia und Jesaja für die Bibelleser unter euch, auch dort. In der assyrischen Bedrohung sucht Hiskia den Rat des Propheten Jesaja und Jesaja sagt, Gott wird das Volk retten und genau das passiert dann auch. Also Ratgeber sind gut und wichtig und ich möchte euch herzlich einladen, überlegt mal, habt ihr Ratgeber und wenn nein, erste Hausaufgabe, sucht euch Ratgeber. Ja, alleine ist meistens schlecht. Alleine ist man schnell unterwegs. Mit guten Ratgebern ist man aber länger unterwegs. Alleine kannst du sehr schnell handeln. Ich weiß sofort, wie ich handle mit. Ja, kein Problem, aber mit einem Ratgeber schaffe ich eine langere Strecke im Leben. Aber nun soll man nicht nur Ratgeber suchen, sondern die richtigen Ratgeber suchen. Und jetzt ist die Frage, woran erkennt man die richtigen Ratgeber? Ja, da gibt es einen besonderen Ausweis von der Ratgeberagentur. Leider nicht. Theologiestudium ist kein Kennzeichen für gutes Ratgebersein. Mehr als 3 Kinder haben ist nicht unbedingt ein Ausweis dafür, ein guter Ratgeber zu sein. Was sagt die Schrift? Ich würde vorschlagen, dass wir das, was ich jetzt vorlese, mal als obersten Grundsatz nehmen zur Auswahl des richtigen Ratgebers. Da heißt es in Sprüche 1, Vers 7 oder auch in Kapitel 9, Vers 10, die Furcht Jahwes ist Anfang der Erkenntnis. Die Furcht Jahwes oder auch Gottesfurcht allgemein gesagt, ist der Anfang von Erkenntnis. Wenn dein Ratgeber keine Gottesfurcht hat, kann er keine Erkenntnis haben. Und willst du einen Ratgeber haben, der keine Erkenntnis hat? Ja, Vermögensanlageberatung zur Bank. Hallo, ich bin Auszubildender, ich bin am 1. September 25 eingestellt worden. Ich habe keine Ahnung, aber ich berate Sie sehr gerne. Ich hatte was von Wertpapieren gehört. Wollt ihr nicht? Ihr wollt einen Ratgeber haben, der Erkenntnis hat. Und die Bibel sagt, Gottesfurcht ist der Anfang, nicht das Finale, die Krönung von Erkenntnis. Ratgeber ohne Gottesfurcht. Da kannst du so viele übereinander stapeln. 100-mal Murks ist am Ende immer noch Murks, oder? Und dann gibt es keinen weisen Rat im biblischen Sinne. Woran kann man Gottesfurcht erkennen? Schwierig. An den frommen Worten? Ach, ganz schwer. Ganz schwer. Also nur, dass jemand die richtigen Wörter verwendet und das böse SCH-Wort noch nie in seinem Leben verwendet hat, das ist nicht wirklich ein guter Maßstab. Ich denke, ein weiser Ratgeber kennt die Bibel. Weil Gott uns die Bibel, 2. Timotheus 3,16, gegeben hat zur Unterweisung, zur Zurechtzuweisung. Und wenn jemand sagt, ich habe Gottesfurcht, aber lese nicht die Bibel, finde den Fehler. Wenn jemand sagt, ich liebe die Bibel, dann wirst du das nicht nur aus seinen Worten, ich liebe die Bibel, ableiten, sondern aus seinem ganzen Habitus, aus seinem Verhalten. Und du wirst es hoffentlich, ich will das nicht zum Gesetz erheben, aber hoffentlich auch an dem, wie er dir Rat gibt, raushören. Der wird nämlich nicht nur sagen, ja, in der Situation denke ich, solltest du das und das machen, sondern ja, das erinnert mich an die und die Bibelstelle. Wollen wir mal gemeinsam aufschlagen, mal ein bisschen gucken, was davor steht, was dahinter steht. Schauen wir mal, hier gibt es einen Rat. Und wenn ich mir diesen Rat hier angucke, das könnte vielleicht ein guter Rat auch für dich in deiner Lebenssituation sein. Der also nicht seine eigene Meinung an dich weiterträgt, das machen alle Ratgeber, sondern der versucht, mit aller Hilflosigkeit, ich muss die Bibelstelle erstmal suchen, Siri fragen, wo war nochmal die Stelle mit dem Ratgeber, aber dass er versucht, dich an die Bibel heranzuführen und zu sagen, guck mal, hier steht Gottes Wort. Lass uns gemeinsam überlegen, ob es auf deine Situation, auf deine Fragestellung zupasst. Richtiger Rat orientiert sich an Gottes Wort. Und wer das nochmal von einem Bibelwort unterstreichen bekommen haben möchte, Jesaja 8, Vers 20. In Jesaja 8, Vers 20 heißt es, zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, so gibt es für sie kein Morgenrot. Prophetische Aussprache. Jesaja 8, Vers 20, nochmal in Ruhe lesen. Aber wenn ein Prophet nicht nach dem Gesetz und dem Zeugnis Gottes, niedergeschrieben im Alten Testament in dem Fall, hinweist, wenn sie nicht danach sprechen, dann gibt es für sie kein Morgenrot, dann ist also sozusagen deren Lebensende schon besiegelt. Nochmal, nicht fromme Phrasen sind das Ausschlaggebende. Auch nicht sogenannte geistgetriebene Phrasen. Ich habe ein Bild Gottes für dich. Ich habe einen Traum über eure Familie. Ich weiß nicht, ob es dich oder dich betrifft, aber ich habe einen Traum über euch. Klingt wahnsinnig heilig, kann aber genau das Gegenteil sein. Achtet nicht auf das Wording, sondern ob ihr rangeführt werdet an das geoffenbarte Wort Gottes. Denn das ist der Weg Gottes, uns ein Bibelwort zu geben, was über Jahrtausende unverändert ist. Die Meinung von jemandem wird sich regelmäßig ändern. Schaut in die Gesellschaft. Ja, wie steht man zu bestimmten Themen? Wie lang muss eine Badehose sein? Finde ich ein total spannendes Thema, wie sich Bademode allein in meinem kurzen Leben schon verändert hat, von ganz kurz über lang bis riesig lang. Zu jedem Thema gibt es verschiedenste Meinungen. Die Bibel ist unveränderlich, weil Gott unveränderlich ist. Und die Bibel gibt uns Gottes Gedanken. Wer das Wort Gottes verachtet, verachtet Gott. Zweiter Aspekt, wie erkenne ich einen guten Ratgeber? Achte auf seinen Lebenswandel. Psalm 1, Vers 1, wer kennt den Anfang? Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Oh, wir können also auf den Lebenswandel eines Menschen gucken und wenn wir merken, oh, das ist eigentlich der Weg, den alle gehen, alle meine Kollegen, alle meine Kommilitonen, alle meine Klassenkameraden, alle im Teamkreis, wo auch immer, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Glückselig, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, und was der Text nicht genau sagt, also später dann schon, aber nicht der Vers, ja, sondern der sich hält an Gottes Wort. Also, nur Ratgeber haben reicht nicht. Viele Ratgeber haben reicht nicht. Sondern es müssen Leute sein, die gläubig sind, gottesfürchtige Menschen. Es müssen Leute sein, die das Wort kennen und dieses Wort auf ihr eigenes Leben anwenden. Denn dir zu sagen, wie du zu leben hast, es aber aufs eigene Leben als Ratgeber nicht anzuwenden, ist auch wieder Unsinn, oder? Also wenn dir jemand Autofahren beibringen will, so ein Fahrlehrer, und du siehst deine private Karre vor der Fahrschule stehen, überall an der Stoßstange, Beulen und Dellen und kaputte Blinker und alles kaputt, dann wirst du sagen, Entschuldigung, hast du das Auto geschenkt gekriegt oder hast du selbst keine Ahnung, wie mein Auto fährt? Schaut auf den Lebenswandel. Und da macht dann das Alter schon was her. So ein 14-jährige Freundin, also ich denke jetzt mal an einen Schüler, ja, 6., 7. Klasse, wenn du deine Klassenkameradin befragst, dann finde ich das toll, wenn gläubige Schüler gläubige Mitschüler in der Schule haben. Das finde ich toll. Das kann durchtragen durch bestimmte Dinge. Aber eine 14-Jährige hat halt nicht so wahnsinnig viele Lebenserfahrungen. Deswegen würde ich immer auch nach etwas gucken, was schon vielleicht das Leben ein bisschen verstanden hat. Und bloß weil du morgens dich rasieren musst, heißt das nicht, dass du das Leben verstanden hast. Wenn der Ratgeber mehr auf dem Weg der Gottlosen unterwegs ist, dann wird sein Rat nicht hilfreich sein. Denn Sprüche 13, Vers 20 sagt, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer sich aber mit Toren, mit Narren, Vollpfosten einlässt, dem geht's schlecht. Wer sich mit Toren einlässt, dem geht's schlecht. Suche dir weise Ratgeber. Und allein durch den Austausch, durch das immer wieder mit ihnen gemeinsam mitlaufen, in das Achten auf ihren Lebenswandel, wirst du weise werden, sagt Sprüche 13, 20. Und wenn wir jetzt mal ins Neue Testament reingucken, da haben wir ja den Amtsbegriff des Ältesten. Gemeinden werden geleitet von Ältesten. Und dieses Wort ist jetzt nicht einfach nur so eine Variable, sondern da steckt schon dieses Ältersein drin. Die Bibel sagt nirgendwo, ab wann man ein Ältester vom Lebensalter ist. Also sobald du 39 plus bist, bist du Ältester. Sieht keine Altersangabe an, aber ich glaube, dass da, wo Gemeinde durch Älteste geleitet werden soll, dass diese Menschen auch eine gewisse Lebenserfahrung haben müssen. In der Gemeinde, in der Böttchers und ich früher waren, hatten wir das Problem, dass die Ältesten in Amt und Würden gekommen sind mit 23, 24, 25 Lebensjahren. Das war durch die Gemeindegeschichte so leider der Fall. Alle älteren Menschen waren für den Dienst nicht verfügbar, tauglich, was auch immer. Und wir waren leider sehr junge Älteste. Und das war ein Handicap für uns. Deswegen ist es gut, wenn Ratgeber möglichst viel Lebenserfahrung haben. Und manch einer hat mit 35 schon so viel Lebenserfahrung wie manche andere mit 45. Ja, da sind dann die Biografien sehr unterschiedlich. Deswegen, ich gebe hier kein Alter an. Aber ihr Jungen, sucht euch auch ältere Ratgeber. Und ich weiß, Mama und Papa haben da irgendwie hier oben ein Schild, wo drauf steht, mein Rat ist Schrott. Ihr guckt eure Eltern an und aus irgendeinem Grund, das muss genetisch irgendwo bedingt sein, elterlicher Rat wird häufig nicht anerkannt, bis ihr älter werdet. Ich war jetzt eine Woche mit geistlichen Kollegen unterwegs, auch wenn wir keinen geistlichen Auftrag hatten. Wir hatten junge Auszubildende in Baden-Württemberg ins Auszubildendenleben reingeführt und auf der Rückfahrt haben wir ein Spiel gemacht. Jeder hat so am Handy ein Musikstück abgespielt und die anderen mussten raten, welches Musikstück das ist. Und dann meinte ich, okay, ich habe ein Musikstück, das kennt ihr garantiert nicht. Aber wenn ihr es kennt, werdet ihr weinen. Und ich habe das Stück abgespielt und ich habe geflennt. Ich habe 3 Minuten geflennt und ein Freund, der hinter mir saß, nahm dann meine Schulter und drückte mich, weil er so ein bisschen den Hintergrund auch des Ganzen kannte. Und da geht es um eine junge Tochter, die, also mittlerweile volljährige Tochter, die über ihren Vater ein Lied geschrieben hat und so ein bisschen sich zurückerinnert, wie sie früher an seinem kleinen Finger sich festgehalten hat und immer von ihm durchs Leben geführt wurde, die auch ganz offen beschreibt, dass der väterliche Rat eigentlich nie das war, was man hören wollte. Und dann heißt es so, obwohl er recht hatte. Ich wollte deinen Rat nicht, obwohl du recht hattest. Daddy's Little Girl heißt das Lied von The Shires, falls jemand mal reinhören möchte. Und ich kann euch jungen Leuten nur geben, ja, es ist ein Abkopplungsprozess. Aber das heißt doch nicht, dass ihr alles über Bord schmeißen müsst. Ihr fresst das Kindergeld genauso gerne wie die Smacks oder irgendwelche Cornflakes, die Mama und Papa in den Kühlschrank stellen. Könnt ihr nicht auch den Rat wenigstens ernsthaft prüfen? Kippt das Baby nicht mit dem Bad aus? Abkopplung, eigenes Leben entwickeln, alles geschenkt, alles okay, vermutlich von Gott so gewollt, will ich auch nicht drüber kämpfen, aber hört euch den Rat an und schlagt euch links und rechts eine Runde, wenn ihr den Rat zu schnell verwerft. Nochmal zu dem Alt-Jung-Ding. Ihr kennt vielleicht mein Lieblingsbuch aus dem Alten Testament. Das 18. Hiob. Bei Hiob ist ein alter Mann, hat schon richtig ganz, ganz viel Familie und die sind alle schon verheiratet, also er ist deutlich alt. Und dann kommen drei Freunde und geben ihm Rat. Und den Rat der all drei Freunde, die vermutlich genauso alt sind wie er, kann man in die Tonne stopfen. Also am Ende muss Hiob für sie Fürbitte tun und Gott sagt, sie haben nichts Richtiges über mich gesagt, was ziemlich schwierig ist, wenn du 30 Kapitel Rat von ihnen gelesen hast und am Ende hörst, das war für die Tonne. Aber dann taucht plötzlich so ein vierter Freund auf, der Elihu. Und das ist ein jüngerer Mann. Und der Elihu macht was ganz Kluges. Und das möchte ich nochmal für dieses Alters- und Jungen-Ding einfach aufknüpfeln für uns. Elihu sagt nämlich, ich habe mir das alles angehört. Also er war offensichtlich seit Kapitel 1 da, wurde aber noch nicht mal erwähnt, dass er da ist. Ist halt so ein Teenie. Vermutlich ist es kein Teenie, aber so ein Twin. Und er sagt, ich habe mir das Ganze angehört, was die Alten gesagt haben. Und ich wollte, dass die Alten reden, weil die Alten sind eigentlich weise. Jetzt kann ich aber nicht mehr schweigen. Er hat auch gemerkt, dass das, was die Alten gesagt haben, zu eng war, zu engstirnig, dass sie nicht ein vollständiges Bild von Gott hatten. Das, was sie eigentlich gesagt haben, war gar nicht so falsch. Es war dadurch falsch, dass sie Gott nicht in seiner Größe, in seiner Gesamtheit, in seiner Souveränität verstanden haben. Und dann kommt Elihu mit einem Rat, der zumindest am Ende nicht verworfen wird. Es ist nicht so, dass aus dem Himmelreich alle Engel kommen und applaudieren und sagen, ja, Elihu, wenn der von Anfang an gesprochen hätte, würde das Buch nur aus 5 Kapiteln bestehen, statt mehreren 40. Aber dieser Gedanke von Elihu zu sagen, ich habe eine Meinung zu dem Thema, aber ich halte mich erstmal zurück. Ich lasse erstmal die Älteren reden. Finde ich gut. Merkt euch das. Gerade ihr, die ihr getauft seid auf den Namen des Herrn Jesus Christus, ihr vollwertige Mitglieder in der Gemeinde seid, in die Gemeindestunde kommt oder das Gespräch mit Leuten sucht, hört zu, was die Alten sagen. Aber Tipp 2, irgendwann kommt ein Punkt, wo ihr sagt, jetzt würde ich auch gerne mal, hallo, ich würde auch gerne mal was sagen. Bitte denkt auch drüber nach. Also, die Jüngeren müssen nicht immer schweigen, aber sie können vielleicht mal ein Stück weit den Gang rausnehmen, den Wagen ein bisschen kullern lassen und schauen, wie sich Sachen entwickeln, und wenn sie dann merken, oh, ich könnte hier aber was zur Richtungswechsel auch beitragen, dürft ihr euch gerne einbringen. Elihu. Zwei Bilder, Handwerksmeister und Lehrling. Ein Lehrling, der sich nur von anderen Lehrlingen im Rahmen seiner Ausbildung Tipps geben lässt, wird am Ende eine krumme Mauer bauen. Also so ein Baulehrling, ja, auf einer Baustelle, der sich nur von den anderen, die mit ihm vielleicht zusammen eingestellt wurden, erklären lässt, wie man eine Mauer baut. Na, das wird ein schiefes Haus werden. Besser ist es, er hört auf den Meister. Auch wenn das, was er sagt, anstrengender klingt. Sicherheit, Helm, Schutzausrüstung, warten, geduldig sein, Werkzeugpflege am Ende, nicht einfach alles Dreck hier in die Kammer schmeißen und am nächsten Tag, oh, funktioniert nicht, ist kaputt. Und wenn jemand ein Haus baut, wen würdest du fragen? Jemand, der seit 30 Jahren Hausbauerfahrung hat? Oder einen Kumpel, der sagt, ah, ich habe da bei YouTube ein Video gesehen, Hausbau in 10 Schritten. Qualität vor Quantität, ideales Quantität mit Qualität. Nochmal, Qualität vor Quantität, also Güte vor Menge. Ideal ist, wenn du Güte und Menge hast. Rehabiam hatte viele Ratgeber, doch sie waren die falschen. Und im Ergebnis ist das Reich Gottes, das irdische Reich Gottes, geteilt worden. Über Könige und Könige und Könige und Könige und Könige. Das war nicht nur so ein kurzes Ding und nächste Regierung hat wieder alles rückgängig gemacht. Die Reichsteilung war immer wieder da. Weisheit prüft den Rat intensiv. Ich habe hier in meinem Skript einen Abschnitt, der heißt Exkurs. Das versuche ich jetzt für Marlo immer einzubauen. Ein Abschnitt, wo ich überlege, lässt den rausfallen, damit du nicht überziehst, oder lässt du ihn drin, weil du ihn eigentlich gut und richtig findest. Und meine Uhr sagt mir, ich darf ihn halten. Ich werde trotzdem überziehen, aber das ist jetzt meine Entscheidung. Mein Skript ist unschuldig, also dem könnt ihr keinen Vorwurf machen. Im Alten Testament ist es mit dem Ratgeber noch eine besondere Sache, weil da immer wieder Propheten auftauchen. Ja, dann wird nach einem Propheten gerufen oder der Prophet kommt von Gott geschickt und dann hast du einen Rat. Und das ist natürlich etwas, wonach wir uns manchmal ausstrecken. Ja, so zwei Teilzeitpropheten in der Gemeinde, das wäre doch was. Wo man einfach mal hingehen kann, ist es der Dieter oder der Hans, den ich heiraten soll. Ich hoffe, dass gerade keiner mit einem Dieter oder einem Hans liiert ist. Ich habe älteren Namen genommen, wobei die werden ja auch wieder Mode. In der heutigen Zeit gibt es leider Gemeinden oder gibt es Menschen, die sich vielleicht nicht Propheten nennen, aber die in einem ähnlichen Stil auftreten, die ein Bild haben, einen Traum haben. Ich kann mich an eine Brüdergemeinde in Berlin erinnern, wo es um eine relativ einfache Frage ging. Die haben ein Haus und da muss es einen Hausmeister geben, der sich um alles kümmert und es gibt auch eine Hausmeisterwohnung, wo man dann wohnen kann. Und das Ehepaar, das das jahrzehntelang gemacht hat, den Dienst, war langsam zu alt geworden. Die wollten jetzt diesen Dienst aufgeben. Und dann wurde in der Brüderstunde, wie es dort heißt, drüber geredet, wer wird denn das jetzt als neuer Hausmeisterpaar? Und dann gab es mehrere Vorschläge, bis dann eine Schwester kam und sagt, ich habe heute Nacht in einem Traum von Gott den Ruf gehört, dass wir das Hausmeister-Ehepaar sein sollen. Was sagst du denn da? Und ich habe jetzt nicht über die böse Pfingstkirche, Achtung, ja, das ist ein ironisches Wort jetzt, ich habe nicht über die böse Pfingstkirche gesprochen, ich habe ganz bewusst ein Bild oder ein Ereignis aus einer Brüdergemeinde, also einer schriftorientierten Gemeinde, gewählt. Was willst du denn da noch sagen? Ja, wenn Gott in einem Traum so eine Weisung gegeben hat, stell dir mal vor, du bist selbst so ein Bewerber auf den Hausmeisterposten, dann gehst du doch sofort zwei Schritte zurück und sagst, nein, aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Führt Gott noch so? Falls ihr jetzt die Hoffnung habt, dass ich eine abschließende Antwort gebe, nein, ich gebe sie hier nicht, weil es unseren Rahmen total sprengen würde. Ich bin persönlich, das ist erstmal nur eine Meinung, sehr, sehr kritisch gegenüber solchen Dingen. Ich würde es zur Kenntnis nehmen und mit in mein Denken einbauen, aber ich würde immer noch meinen Kopf einsetzen. Denn mein alter Lehrer hat gesagt, Ansgar, Gott hat ihnen den Kopf nicht nur zum Schlafen gegeben, sondern auch zum Denken. Und recht hatte er. Ich bin kritisch, wenn jemand meint, ein Bild zu haben. Es reicht nicht aus, wenn jemand sagt, dass er ein Mann oder eine Frau Gottes sei. Es reicht nicht aus, wenn jemand sagt, ich habe eine Weisung vom Herrn bekommen. Und dazu möchte ich gern eine Geschichte lesen, und zwar 1. Könige 13, also genau im Anschluss an das Kapitel, was wir eben hatten. 1. Könige 13. Ihr merkt, Altes Testament lesen kann gut sein. Ist zu empfehlen. Auch wenn alles oldschool ist. Da heißt es, noch während Jerobeam auf dem Altar stand, warum ist es egal, kam ein Mann Gottes aus Juda, der von Jahwe geschickt worden war. Also der war wirklich von Gott geschickt, offensichtlich. Im Auftrag Jahwes rief er zum Altar hin. Altar, Altar, so spricht Jahwe, pass auf. Ein Sohn wird im Königshaus David geboren werden, der Joschia genannt werden wird. Der wird die Priester schlachten, die auf dir geopfert haben, und wird Menschenknochen auf dir verbrennen lassen. Gleichzeitig kündigte er ein Wunderzeichen an und rief, als Zeichen dafür, dass Jahwe gesprochen hat, wird der Altar zerbersten und die Asche darauf verschüttet werden. Als König Jerobeam noch auf dem Altar stehend das hörte, streckte er die Hand aus und rief, packt ihn! Im gleichen Augenblick wurde sein Arm steif, sodass er die Hand nicht mehr zurückziehen konnte. Der Altar zerbarst und die Asche darauf wurde verschüttet, wie der Mann Gottes es gesagt hatte. Da bat der König den Mann Gottes: Besänftige doch Jahwe, deinen Gott, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder zurückziehen kann. Der Mann Gottes tat es und der König konnte seine Hand wieder benutzen wie vorher. Also da ist ein Mann Gottes unterwegs, oder? Dann sagte der König zu dem Mann: Komm doch mit mir ins Haus und stärke dich, ich möchte dir auch ein Geschenk mitgeben. Doch dieser erwiderte dem König: Selbst wenn du mir die Hälfte deines Besitzes geben würdest, käme ich nicht mit. Ich werde hier an diesem Ort weder essen noch trinken. Warum? Vers 9. Warum macht er das alles nicht? So ein Geschenk ist doch cool. Vers 9. Denn Jahwe hat mir befohlen, du darfst dort nichts essen und darfst nichts trinken und auch nicht auf dem Weg zurückgehen, auf dem du hingehst. Warum auch immer Gott das wichtig war, auf welchem Weg er hin und auf welchem Weg er zurückkommt. Aber dieser Mann Gottes hatte eine klare Anweisung. Du gehst auf Weg A hin und auf Weg ungleich A wieder zurück. Nun wohnte in Bethel ein alter Prophet. Achtung, Prophet heißt nicht immer Prophet Gottes. Es gab auch Propheten der Gegenseite. Dessen Söhne kamen heim und erzählten, was der Mann Gottes aus Juda getan und was er zum König gesagt hatte. Welchen Weg ist er gegangen, fragte ihr Vater. Seine Söhne hatten beobachtet, welchen Weg der Mann Gottes eingeschlagen hat und sagten es ihm. Da sagte er: Sattelt mir den Esel. Dann stieg er auf und folgte dem Mann Gottes. Er fand ihn unter einer Terebinte sitzend. Bist du der Mann Gottes aus Juda? Fragte ihn. Ja, sagte dieser. Komm mit in mein Haus und iss etwas, bat er ihn dann. Doch er erwiderte: Ich darf nicht mit dir umkehren. Ich darf hier an diesem Ort nichts essen und nichts trinken. Denn Jahwe hat mir das ausdrücklich befohlen und außerdem gesagt, dass ich auf einem anderen Weg nach Hause zurückkehren soll. Was für ein hingegebener Mann, oder? Dieser Mann aus Juda, er hat den Auftrag Gottes gehört, er hat ihn treu ausgeführt, er ist der Versuchung nicht erlegen, die Geschenke da anzunehmen, und jetzt kommt ein anderer Prophet und er steht wie eine Eins und sagt: Nein, darf ich nicht, Gott hat mir eine klare Weisung gegeben. Vers 18, da sagte der Alte, also der Prophet aus dem Nordreich, zu ihm: Ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat mir im Auftrag Jahwes gesagt: Bringt ihn mit nach Hause und gib ihm zu essen und zu trinken. Und hier kommentiert zum Glück die Bibel: Doch das war gelogen. Da kehrte der Mann Gottes mit ihm zurück und aß und trank bei ihm. Am Ende stirbt er. Könnt ihr weiterlesen? Mache ich aus Zeitgründen nicht. Der Mann Gottes glaubt dieser Lüge. Ein Engel ist gekommen. Jahwe hat ihn extra geschickt und hat mir eine andere Anweisung gegeben als das, was dir schon längst als Weisung Gottes bekannt ist. Und ein Löwe, von Gott geschickt, tötet ihn dann. Da gab es ein klares Gotteswort. Und ein vermeintlicher Prophet oder ein sogenannter Prophet, jemand, der einfach als Prophet auftritt, stellt sich dagegen. Und unser Mann aus Juda, der eigentlich so sauber gelaufen ist, stellt dieses Menschenwort über Gottes Wort. Und das ist sein Tod. Und die Strafe erscheint uns hart. Mensch, du hast doch so super gut durchgehalten. Gott, kannst du nicht fünfmal gerade sein lassen? Gott tut es hier nicht. Unmittelbarer und gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ist unverhandelbar. Nicht jeder, der sich als Prophet bezeichnet, spricht tatsächlich Gottes Wort. Und deswegen bin ich mit diesen Träumen, mit diesen Offenbarungen mindestens dann sehr kritisch, wenn ich ein Bibelwort habe, was genau was anderes sagt. Die Übereinstimmung des offenbarten Befehls Gottes mit der Prophezeiung muss da sein. Das, was der Prophet sagt, darf der Bibel nicht widersprechen. Und unser namenloser Prophet aus Juda scheitert, weil er nicht prüft, sondern fremder Autorität nachgibt. Und das, obwohl er ein guter Prophet war. Also auch jahrelang im Dienst sein, jahrzehntelang im Dienst sein, schützt dich nicht vor solchen Torheiten. Salomo, weise bis zum Abwinken, das ganze Ausland ist gekommen, nur um seine Weisheit zu erleben. Und am Ende macht er das Ding mit den Frauen und dem Götzendienst. Was ist also falscher Rat und was ist guter Rat? Falscher Rat, wir fangen mit dem Richtigen an, richtiger Rat entspricht Gottes Wort. Du bist einfach gut beraten, wenn du Gottes Wort kennst. Wenn du keine Ahnung von Gottes Wort hast, kannst du nicht prüfen. Ja, ich glaube, dieses Jahr ist dieser Spruch, die Jahreslosung heißt das Ding, heißt, glaube ich, prüfet aber alles, oder? Ja, woran?
Am Wort Gottes.
Und nicht an deinem Bauchgefühl oder an der Meinung deiner Best Buddies. Oder mach ein YouTube-Video und mal sehen, wie viele Thumbs up, also Daumen hoch du kriegst. Richtiger Rat entspricht Gottes Wort und führt zu Gottesfurcht, führt zu Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden und geistlichem Leben. Wenn dir dein Ratgeber etwas rät, was hingegen deine Selbstsucht befriedigt, was zu ungerechtem Verhalten führt, was zu Spaltung führt, Nordreich-Südreich, was zu Menschenfurcht führt oder zu geistlicher Verarmung führt, dann ist es ein schlechter Rat. Ich habe diese Uhr hier rangehängt. Die stammt aus der Klasse 4a, da vorne irgendwo. Madita hat mir die gezeigt, dass die da hängt. Als ich irgendwann mal in Amerika war, hat mir ein Amerikaner einen Spruch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das perfekt zitiere. Even a broken clock indicates the correct time twice a day. Selbst eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Diese Uhr hat keine Batterie, weil ich sie rausgenommen habe. Ich werde sie wieder einbauen und die Uhr stellen. Aber diese Uhr hat gerade keine Batterie. Aber zweimal am Tag wird sie mir die richtige Uhrzeit sagen. Ansgar, du kannst nicht einfach meine Freundinnen verwerfen. Die haben mir schon zweimal einen guten Rat gegeben. Even a broken clock indicates the correct time twice a day. Eine kaputte Uhr zeigt auch am Tag zweimal die richtige Zeit an. Ich muss eine analoge Uhr zeigen, weil mit den Digitaluhren klappt der Spruch nicht mehr. Ja, wenn kein Strom da ist, wird gar nichts mehr angezeigt. Ich möchte darauf hinweisen, die Tatsache, dass euer Freund euch vielleicht schon mal einmal einen guten Rat gegeben hat, super. Aber das beweist auch noch nicht so wahnsinnig viel. Wenn du den falschen Bus nimmst, bringt es nichts, dass er pünktlich abgefahren ist. Betrachte das Leben deines Ratgebers, betrachte ihren Rat, ihre Authentizität, dass das, was sie von Gott erzählen, auch selbst leben, auch in ihren eigenen Unzulänglichkeiten. Es geht nicht darum, fehlerlos zu sein, nie zu sündigen. Ratgeber, die stets perfekt und absolut, das Wort absolut ist fett und unterstrichen, absolut fehlerfrei daherkommen, könnten eventuell nicht die beste Wahl sein, denn alle Menschen sündigen und straucheln. Und wenn jemand den Eindruck erweckt, dass er selbst nicht sündigt, dann kommt er in Konflikt mit dem Apostel Johannes, der sagt, wer sagt, dass man nicht sündigt, ist ein Lügner. Die sagen vielleicht nicht, ich sündige nie, aber wenn sie dieses Erscheinungsbild haben, immer fehlerfrei zu sein, dann würde ich vorsichtig sein an der Stelle. Heilige Ratgeber sind toll, würde jetzt nicht in die andere Richtung umkippen, aber manch einer stellt sich zu gut dar, und ist dann vielleicht in deinen Sorgen gar nicht der richtige Ratgeber. Mein nächster Rat, und ich bin tatsächlich auf der Zielgeraden, nur für eure Sitzflächen. Sei ein gehorsamer Ratsucher. Sei ein gehorsamer Ratsucher. Als ich noch in der Ältestenschaft in der Großbärenstraße war, hatten wir es häufiger in den 15 Jahren, wo wir als Gemeinde aktiv waren, dass wir Gemeindehopper hatten. Die kamen aus Gemeinde X, und vorher waren sie in Gemeinde Y und davor waren sie in Gemeinde Z und jetzt kommen sie zu uns. Und relativ schnell, ich habe da ein Problem. Linda, vielleicht kennst du das auch. Ich fürchte, du kennst das Problem auch. Und dann hörst du das Problem an und dann gibst du biblischen Rat. Und im besten Fall sagen sie ja, das haben die anderen Gemeinden auch schon gesagt. Vielleicht reagieren sie auch gar nicht. Und zwei Wochen später kommen sie nicht mehr in deine Gemeinde. Das sind Leute, die nicht den richtigen Rat suchen, sondern den Rat, der ihr Verhalten unterstützt. Und deswegen müssen sie immer die Gemeinden wechseln. Wenn du nur Ratgeber suchst, die deine Pläne unterstützen, die deinen Weg gutheißen, die dich trösten, weil alle anderen von diesem Weg abraten, dann könntest du auf deinem Namensschild hier oben drauf schreiben, ich bin beratungsresistent. Oder schlag, ich bin ein Vollpfosten. Sprüche 12, Vers 15 sagt, der Weg des Narren ist recht in seinen Augen. Der Weg des Narren ist recht in seinen Augen, aber der Weise hört auf Rat. Wenn du regelmäßig den Rat anderer verwirfst und vielleicht nur im Bilde von Jerabeam den Rat der jungen Leute nutzt, weil dir das irgendwie zusagt, um der harte Kerl zu sein, ich greife nochmal durch alle Finger meines Vaters und meine Körperteile sind viel stärker. Wenn das dein Ding ist, dann bist du beratungsresistent, du bist ein Narr. nicht wenige Ratgeber, ich nenne sie jetzt einfach mal Eltern, nicht wenige Ratgeber, ich nenne sie einfach mal Eltern, müssen die Weisheit des folgenden Spruches ertragen, wenn ihre eigenen Kinder vor ihnen stehen und die Eltern sagen, Kind, geh diesen Weg nicht, ich rate dir dringend davon ab. Und wie sie dann mitkriegen müssen die Eltern, dass dieser Rat verworfen wird. Dann steht in Sprüche 23, Vers 9, rede nicht vor den Ohren des Narren, denn er wird die Einsicht deiner Worte verachten. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Die Bibel beschreibt einen Narren anhand der Tatsache, dass er Rat verwirft und den guten Rat verachtet. Wir als Eltern haben gelitten und leiden unter sowas. Und wir wünschen uns sehr für euch jungen Leute, die ihr noch vielleicht offen seid für Rat der Älteren und der Eltern, die alle auch Fehler machen und auch einen falschen Rat geben und vielleicht auch ein bisschen engstirnig sind und traditionell alles geschenkt. Mir geht es um den Kern, um den Grundsatz, hört hin. Denn wenn Eltern anfangen, diesen Vers umzusetzen, schneidet ihr was Wichtiges ab. Hier steht nämlich, rede nicht vor den Ohren des Narren. Wenn dein Kind ein Narr ist, das dein Rat sowieso noch verwirft, rede nicht mehr. Das ist schlimm für das Kind. Lass mal das Eltern und Kindern. Für dich als Ratgeber ist es schlimm, wenn der Ratsuchende wochenlang mit dir telefoniert, immer wieder mit dem gleichen Ding kommt und du sagst, Linda, habe ich dir schon so oft gesagt, die Antwort wird sich nicht ändern, auch wenn du dreimal anrufst. Ja, vielleicht erkläre ich es dir aus einem anderen Blickwinkel. Vielleicht versuche ich noch ein anderes Argument zu bringen, aber die Richtung meines Rates ist derselbe. Und irgendwann muss man sagen, jetzt ist genug, genug. Jetzt werde ich schweigen. Jede Predigt muss auf Jesus hinweisen, hat man mir mal in meiner Predigtausbildung erzählt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in Jesaja 9, Vers 5, einem sehr beliebten Text, gerade um die Weihnachtszeit, Jesus einen Titel bekommt, also viele Titel, aber unter anderem den Titel Wunderbarer Ratgeber. Wir rennen Ansgar. Ansgar rennt zu seiner Frau als erstes meistens, zu seinen engsten Buddies, also seinen besten Freunden und dann vielleicht Älteste in der Gemeinde, andere Leute in der Gemeinde. Ich tendiere dazu, mit meinem Problem zu Menschen zu rennen. Und ich habe mir irgendwann gesagt, das kann nicht sein. Ich kenne einen wunderbaren Ratgeber. Und zu dem muss ich rennen. Der redet nicht so akustisch hörbar, wie wenn ich jetzt Achim um Rat bitten würde, weil, also da höre ich dann wenigstens was. Bei Gott ist das anders. Aber es ist nicht so, dass der Bibelvers dadurch falsch wird, bloß weil er nicht auf eine akustisch wahrnehmbare Art und Weise mit mir redet. Ich habe es mir vorgenommen. Und ich habe jetzt ein, zwei Themen, die ich vorrangig mit Gott besprechen möchte. Mit Jesus, der als wunderbarer Ratgeber genannt wird. Er soll die erste Anlaufstelle sein von mir. Und ich habe so ein bisschen vorhin was zu pneumatisch denkenden Menschen gesagt. Ich persönlich glaube total an den Dienst des Heiligen Geistes. Für mich ist der Heilige Geist die dritte Person der Dreieinigkeit. Mein Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da ist nicht ein Absatz, nicht eine kleinere Schriftgröße gewählt bei Heiliger Geist. Für mich ist der Heilige Geist genauso Gott wie Sohn und genauso Gott wie Vater. Und dieser Gott wird im Neuen Testament als Parakletos bezeichnet im Griechischen. Das Wort Parakletos, habt ihr sicherlich gehört, heißt Beistand, Tröster, Helfer, Anwalt. Der Heilige Geist ist mir von meinem wunderbaren Ratgeber Jesus gegeben worden oder durch Jesus vom Vater zu mir geschickt worden. Jetzt haben wir die Trinität komplett abgebildet. Jesus hat den Geist vom Vater zu mir geschickt, damit ich einen Beistand, einen Tröster, einen Ratgeber, einen Anwalt, einen Helfer habe. Deswegen, wenn du keine Zeit hast, Gott um Rat zu fragen, dann wirst du dir später Zeit nehmen müssen, um deine Fehler auszubügeln. Ich wiederhole nochmal, wenn du keine Zeit hast, Gott um Rat zu fragen, wirst du dir später sehr viel Zeit nehmen müssen, um deine Fehler auszubügeln. Daher, suche dir Ratgeber. Suche dir die richtigen Ratgeber. Folge dem Heiligen Rat. Dann wirst du glückselig sein.
Ich will eigentlich gar nicht viel sagen. Ich will eigentlich nur nochmal bestätigen, das, was du gesagt hast, Ansgar, das ist der Kern von Weisheit. Also wenn du dir die Sprüche anguckst, gerade die ersten 9 Kapitel, und versuchst zu verstehen, was ist Weisheit, dann ist genau das der Kern. Der Kern ist, sich Ratgeber gute Ratgeber zu suchen und das umzusetzen. Das ist Weisheit. Amen.